Übersetzung der Predigt vom 16.01.2021 von Pastor Jefim. Wir werden über die Prinzipien des effektiven Gebets sprechen, weil das sehr wichtig ist. Wir beten alle und Gott hört unsere Gebete. Aber es ist sehr wichtig, dass unsere Gebete effektiv werden. Nicht einfach viele Wörter. Als wir Jeschuas Wörter lesen in Matthäus 6,5: Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler. Sie haben sich zur Show gestellt. Sie stellten sich an den Straßenecken, standen und beteten, beteten, beteten. Worüber haben sie gebetet? Das Wichtigste war, dass sie beteten, und zwar sehr lange. Aber in Gottes Augen war das die Lehre. Seid nicht wie die Heuchler, sagte der Herr. Und wenn wir in Matthäus Kapitel 6 lesen, die Verse 16 bis 18: Wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finster dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt wird, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht, damit es nicht von den Leuten bemerkt wird, dass du fastest, sondern von deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Aus den Versen können wir den Beschluss ziehen, dass Jeschua natürlich hofft, dass wir fasten und beten werden. Das ist sehr wichtig für jedes Gotteskind, für jeden Gläubigen. Beten und fasten. Deshalb bringt er uns das auch bei, wie wir uns während dem Gebet und Fasten verhalten sollen. Welches Ziel hat das Fasten? Fasten ist ein von Gott angeordnetes Mittel der Demut. Ich wiederhole: Fasten ist ein von Gott angeordnetes Mittel der Demut. Der Stolz ist der Hauptgrund der Hindernisse für die Antwort auf die Gebete. Wir wissen, dass Gott dem Hochmütigen widersteht, den Demütigen aber gibt er Gnade. Wenn wir aus unserem Leben den Hochmut entfernen, unsere Gebete werden viel effektiver sein. Zum ersten Mal entstand der Stolz im Himmel. Wir wissen das. Sogar wenn die Engel im Himmel stolz geworden sind und gefallen sind, wie viel anfälliger sind wir vor den tödlichen Pfeilen des Stolzes? In Lukas 14,11 lesen wir: Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Oft hören wir in der Gebetspraktik, wie die Menschen beten, dass Gott sie demütigt. Was denkt ihr, meine lieben Geschwister? Ist das normal? Also ich wiederhole: Betet nicht so. Warum? Wenn Gott dich demütigt, lieber Freund, es kann für dich sehr schmerzhaft werden. Deshalb sollen wir das selbst machen. Nicht Gott, sondern wir sollen uns vor dem Herrn demütigen. Und wenn wir einen ehrenhaften Platz wählen, wenn wir in den Saal reinkommen, wollen wir im Mittelpunkt sein. Er setzt sich vorne hin, obwohl ihn dahin keiner eingeladen hat. Denk nach, brauchst du das zu machen? Und wenn zu dir kommt der Diener oder Pastor und sagt: Hör mal, diese Reihe ist für die ehrenhaften Menschen, Gäste. Sie werden predigen und uns dienen. Bitte setz dich woanders hin. Und du wirst suchen und es wird keinen Platz geben, außer ganz hinten. Aber das ist auch normal, weil wenn wirklich jemand seinen Platz nicht einnimmt. Es wird peinlich sein. Deshalb, Jeschua gibt den Rat, sich auf den letzten Platz hinzusetzen. Und wenn man dich einlädt, dich umzusetzen auf den ehrenhaften Platz, dir wird die Ehre erwiesen. Gott erhöhte Jeschua, wie wir in Philipper 2,8 lesen. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Jeschua erniedrigte sich selbst. Was soll man denn über uns sagen? Wir müssen unserem Herrn nachfolgen. Was er tut, ist für uns ein Beispiel. Ich möchte ein bisschen über das grundlegende Prinzip eines effektiven Gebets sprechen. Wir lesen aus Jakobus 4,10: Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Petrus sagt in 5,6: So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Der stolze Mensch kann sich nicht Gott annähern. Der Herr kennt die Stolzen von ferne. Deswegen bleiben sie von ihm fern. Er kann nicht näher kommen. Ich möchte zu Lukas 14,11 zurückkehren. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Das ist ein universelles Gesetz, das sowohl im Himmel als auch auf der Erde wirkt. Zwei anschauliche Beispiele. Das sind Jeschua und Luzifer. Luzifer, ein erschaffener Engel, wollte dem Herrn gleich werden. Aber er ist gefallen, weil er über seinen eigenen Stolz stolperte. Jeschua, der Gleichheit nach dem Recht hatte, erniedrigte sich und Gott erhöhte ihn. Wir haben darüber gesprochen, dass das Fasten einer der von Gott festgelegten Methode der Demütigung ist. Psalm 35,13 sagt, dass David seine Seele mit Fasten beugte. David beugte, mit anderen Worten erniedrigte, mit Fasten seine Seele. Warum soll man seine Seele demütigen? Weil die Seele hochmütig, stolz und egoistisch ist. Sie besteht hauptsächlich aus Verstand, der Emotion und dem Willen und drückt sich in drei Phasen aus. Ich denke, ich fühle, ich will. Aber Gott sagt, mich interessiert nicht, was du denkst, was du fühlst, was du willst. Mein Wille, das ist wichtig, dass du meinen Willen erfüllst. Man muss seine Seele demütigen durch das Fasten. Ich erzählte einmal über einen Fall mit einem amerikanischen Touristen, der sich entschlossen hat, sich zu demütigen. Fasten. Er ging also jeden Tag an einem Restaurant vorbei. Der Duft reizte seine Seele, dass er nicht zu der Ruhe kommen konnte. Er sagte, wie kann ich denn fasten, wenn ich diesen Duft spüre? Und sie geben mir keine Ruhe. Er quälte und quälte sich. Und zum Schluss sagte er, ich habe es satt. Also, Seele, höre. Weil du mich fertig gemacht hast, werde ich 2 Tage fasten. Somit demütigte er seinen Magen. In 3. Mose 16, 29 bis 31 ist die Rede über die Festlegung des Festtages Yom Kippur. Das ist der allerheiligste Tag, an dem man seine Seelen erniedrigen sollte, um Gottes Erkauf anzunehmen. Das Volk sollte an diesem Tag seine Seele erniedrigen. Wie bezieht es sich auf uns? Jeschua vollbrachte die ganze Erlösung der Menschheit. Aber um diese Erlösung anzunehmen, muss man die Gottesbedingungen annehmen. Ich möchte vorlesen aus 3. Mose 16, 29 bis 31. Und das soll eine ewig gültige Ordnung für euch sein. Am 10. Tag des 7. Monats sollt ihr eure Seelen demütigen und kein Werk tun. Weder der Einheimische noch der Fremdling, der in eurer Mitte wohnt. Denn an diesem Tag wird für euch Sühnung erwirkt, um euch zu reinigen von allen euren Sünden. Sollt ihr gereinigt werden vor dem Herrn. Darum soll es euch ein Sabbat der Ruhe sein. Und ihr sollt eure Seelen demütigen. Das soll eine ewige Ordnung sein. Auffassung der Demütigung der Seelen ist untrennbar mit dem Fasten verbunden. Was ist Fasten? Das ist das Verzichten auf das Essen für die geistlichen Ziele. Die eigene Seele demütigen und nicht erlauben, den eigenen Willen zu diktieren. In Esra 8 lesen wir über die Umsiedlung aus der babylonischen Gefangenschaft, die circa 4 Monate betrug. In dem Vers 21 von Kapitel 8 des Buches Esra lesen wir darüber, dass Fasten angekündigt wurde, damit das Volk sich vor dem Angesicht des Herrn demütigen soll. Mit welchem Ziel? Um den Herrn um Schutz auf dem Weg zu bitten, weil vor ihnen eine lange Strecke durch die feindlichen Menschen lag. In Vers 22 bis 23 geht die Rede über die volle Hoffnung auf den Herrn, worüber sie dem König bezeugten. Ich möchte diese Stelle vorlesen. Esra 8, 22 bis 23. Denn ich schämte mich, vom König ein Heer und Reiter anzufordern, die uns gegen den Feind auf dem Weg helfen könnten. Denn wir hatten mit dem König geredet und gesagt, die Hand unseres Gottes ist über uns allen, die ihn suchen, zu ihrem Guten. Seine Stärke aber und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. So fasteten wir und erflehten dies von unserem Gott. Und er erhörte uns. Reden wir über die Gottesgerichte. Wir alle können uns an den israelischen König Ahab erinnern. Seine Frau war Isabel. Die Regierung dieses gottlosen Menschen war ziemlich lang. Er hat während seiner Regierungszeit so viel Böses getan. Aber in 1. Könige 21,17 lesen wir, dass Gott den Prophet Elia zu Ahab sendet, und um ihm und Isabel das Gottesgericht anzukündigen. Als der König alle Wörter des Propheten hörte, zerriss er seine Kleidung, zog den Jutesack an und ging traurig umher. Und Gott sah seine Demut und begnadigte ihn. Wir lesen 1. Könige 21, 29. Hast du nicht gesehen, wie sich Ahab vor mir demütigt? Weil er sich nun vor mir demütigt, so will ich das Unheil nicht zu seinen Lebzeiten hereinbrechen lassen. Erst zu Lebzeiten seines Sohnes will ich das Unheil über sein Haus bringen. Wenn Gott dem gottlosen Ahab half, wird er seinen Kindern nicht helfen? Natürlich. An dem Beispiel von Ninive können wir uns alle gut erinnern. Jona 13. Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen, und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Wir wissen, dass nach der Jonas-Predigt die Niniviten Buße taten. Sie kündigten 3-tägiges Fasten an. Sogar die Tiere fasteten zu dieser Zeit. Sie zogen sich die Säcke an, streuten über die Köpfe die Asche, fasteten 3 Tage und Gott begnadigte sie. Welche Reaktion hatte Jona? Können wir uns daran erinnern? Im Buch Esther geht es um den bösen Haman, der alle Juden vernichten wollte. Was war der Wendepunkt in der ganzen Geschichte? Wir lesen Esther 4,16. So geh hin, versammle alle Juden, die in Susan anwesend sind, und fastet für mich 3 Tage lang bei Tag und Nacht. Esst und trinket nicht. Auch ich will mit meinen Mägden so fasten, und dann will ich zum König hineingehen, obgleich es nicht nach dem Gesetz ist. Komme ich um, so komme ich um. Ich wiederhole, was ist zum Wendepunkt geworden in dieser Geschichte? Das Fasten des Volkes Gottes. Sie fasteten. Das Fasten ist fähig, den Verlauf der Geschichte zu ändern. Und dann wird es klar sein, warum der Satan versucht, diesen wichtigen Schlüssel aus unseren Händen zu klauen. Er sieht, dass wir ihn benutzen werden. Wenn das Volk Gottes betet und fastet, das ist erschreckend für den Satan, weil er versteht die Kraft des Gebetes und des Fastens. Es gibt individuelles Fasten und gemeinschaftliches Fasten. Ein Beispiel von einem individuellen Fasten können wir in 2. Korinther 6, 4 bis 5 nachlesen. Sondern in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes, in viel standhaften Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, unterschlagen, in Mühen, im Wachen, im Fasten. Und in 11,27 von 2. Korinther lesen wir: In Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße. Ein Beispiel, wie der Apostel Paulus fastete und betete. Das ist ein Beispiel für uns. In Apostelgeschichte 13, 1 bis 4 lesen wir ein Beispiel über das gemeinschaftliche Fasten. Und in Antiochia waren in der dortigen Gemeinde einige Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manahen, der mit dem Vierfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir Barnabas und Saulus aus, zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Diese nun, ausgesandt vom Heiligen Geist, zogen hinab nach Seleukia und fuhren von dort mit dem Schiff nach Zypern. Ich möchte eure Aufmerksamkeit darauf wenden. Sie haben nicht einfach jemanden bestimmt. Dich bestimme ich zu dem Apostel und dich geht. Nein. Bevor sie es beschlossen haben und bevor sie den Paulus und Barnabas gesegnet haben, es steht geschrieben, als sie gedient und gefastet haben, dem Herrn. Hier kann man lesen, sie beteten zu dem Herrn und fasteten. Und dann sagte der Heilige Geist: Sondert mir Barnabas und Saulus aus, zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Wie wichtig ist es? Seriöseste Aufgabe. Sie fasteten und beteten, legten auf die Hände und entließen sie. Wir wissen über den Dienst von Paulus und Barnabas, über den Dienst dem Herrn. In der griechischen Übersetzung, das Wort der Gesandte vom Heiligen Geist bedeutet die Begleitung von dem Heiligen Geist. Somit, der Heilige Geist sandte sie und ist selber mit ihnen gegangen. Das ist der Anfang der apostolischen Bewegung geworden. Davor waren Barnabas und Paulus Lehrer und Propheten, wie es geschrieben steht. Aber im 14. Kapitel, Vers 14 der Apostelgeschichte, wurden sie schon Apostel genannt. Apostel, wie wir wissen, übersetzt sich als der Gesandte. 2. Chronik 7, 14. Und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, demütigt sich und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Werken, so will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Hier sind 7 Schritte aufgezählt. Davon sind 4 von uns, die wir machen sollen, und 3, die Gott macht. Ich möchte wiederholen. Und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, demütigt sich und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen. Die 4 Schritte, die wir machen sollen. Und dann die 3 Schritte, die der Herr macht. So will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben, spricht der Herr. Und der 3. und ihr Land heilen. Manchmal, wenn wir mit dem Menschen sprechen und erzählen ihnen über die Bekehrung, dass es für uns notwendig ist, die Buße zu tun, viele Menschen sagen, nein, ich habe nichts, worüber ich die Buße tun soll. Sagt sowas niemals zu Gott oder zu dem Diener, wenn er dich zur Bekehrung aufruft. 2 Gründe. Niemals sage sowas zu dem Herrn. Niemals. Weil damit zeigen wir, dass wir nicht sündigen. Wir haben nichts, worüber wir Buße tun können. Damit zeigen wir, wie weit wir von dem Herrn sind. Weil Gott sagt, dass es keinen einzigen Menschen gibt, der nicht sündigen würde. Wenn jemand behauptet, dass er nichts hat, worüber er Buße tun sollte, das ist ein Greuel in den Augen des Herrn. Im Angesicht des Herrn sieht alles absolut anders aus. Gott wartet darauf, dass wir diese 4 Schritte machen. Wie wir gelesen haben, nachdem das geschieht, der Herr macht seine 3 Schritte, nicht umgekehrt. Zuerst müssen wir die 4 Schritte machen, dann macht Gott seine 3 Schritte. Gott erwartet von uns die aufrichtige Demut. Man kann fasten und gleichzeitig so aufgeblasen von Stolz sein. Aber sowas erwartet Gott von uns nicht. Lasst uns erinnern, was Gott in Matthäus über die Pharisäer sagte. Sie sind Heuchler. Sie tun so, damit die Leute sie sehen, wie sie fasten und beten und verherrlichen sie. Wie wunderbar sind sie, wie gut sie beten. Gott erwartet von uns was anderes. Wir sprechen über das Kämmerlein, wo wir auf die Knie gehen sollen und beten. Und wenn wir das im Verborgenen machen, Gott vergilt es öffentlich. Und wenn wir lesen in Joel 2, ab Vers 15 und so weiter, stoßt in das Schofarhorn, in Zion, heiligt ein Fasten, beruft eine allgemeine Versammlung, versammelt das Volk, heiligt die Gemeinde, bringt die Ältesten herbei, versammelt die Kinder und die Säuglinge. Der Bräutigam gehe aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Gemach. Die Priester, die Diener des Herrn, sollen zwischen der Halle und dem Altar weinen und sagen, Herr, habe Mitleid mit deinem Volk, gib deinen Erbteil nicht der Beschimpfung preis, dass die Heidenvölker über sie spotten. Warum soll man unter den Völkern sagen, wo ist nun ihr Gott? Dann gerät der Herr in Eifer für sein Land und hat Mitleid mit seinem Volk. Und der Herr wird antworten und zu seinem Volk sprechen. Siehe, ich sende euch Korn, Most und Öl, dass ihr davon satt werden sollt. Und ich will euch nicht mehr der Beschimpfung preisgeben unter den Heidenvölkern, sondern ich will den von Norden kommenden von euch entfernen und ihn verstoßen in ein dürres und wüstes Land. Und weiter, das ist sehr wichtig, das Fasten und das Gebet. Das ist das, was wir machen sollen. Ungezwungen. Nicht, weil man das unbedingt machen soll. Nein, das muss unser Wille, unser Wunsch sein, damit Gott unsere Gebete erhört und auf sie antwortet. Und Gott möge uns segnen. Das betrifft besonders unsere Beter. Die Anbeter sind die, die in der Frontlinie stehen. Sie gehen voran, sie beten, sie sind vor dem Herrn. Beten für die Anliegen, beten ihn an, verherrlichen ihn. Und der Herr hört die Gebete. Er wird unbedingt antworten. Es gibt Gründe, warum wir nicht immer die Antwort von dem Herrn bekommen. Oder bekommen sie mit einer kleinen Verzögerung. Wie Apostel Petrus sagte, selbst wenn Gott nicht sofort auf ihr Anliegen, Gebet geantwortet hat, er wird unbedingt antworten. Weil unser Gott ist der hörende und der antwortende Gott. Und in unserem Herzen muss immer der Wunsch da sein, mehr Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben. Unsere Gebete sind das Gespräch mit Gott. Dieser Wunsch muss mehr und mehr wachsen. Als wir zu Gott gekommen sind, ich kann mich noch daran erinnern, wenn man sagte, betet, bitte, das war ein Problem. Man fing an zu schwitzen, bleich zu werden, rot zu werden und so weiter. Aber mit der Zeit, nach mehr geistlicher Erfahrung, hat man nicht mehr auf die Zeit geschaut. Man hat nicht mehr nach den Wörtern gesucht, weil, wenn wir mit Gott sprechen möchten, wir möchten mit ihm Gemeinschaft haben, mehr und mehr seinen Willen erkennen, seine Antworten auf unsere Anliegen hören. Das ist sehr wichtig. Und Gott möge uns alle segnen, mehr Zeit im Gebet und Fasten mit dem Herrn zu verbringen. Im Namen Jeshua, Gott möge euch alle segnen. Amen.